Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast
Saalgeflüster.
In diesem Podcast geht es um den Alltag im Krankenhaus, Geschichten aus dem OP und das Leben von zwei operationstechnischen Assistentinnen.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Saalgeflüster.
Hallo.
Wie angekündigt geht es heute um die Cholezystektomie, also die Gallenblasenentfernung. Und wir erzählen euch heute einfach so ein bisschen was über dieses Organ und wie diese Operation stattfindet. Es gibt ein paar Informationen für OTA-Auszubildende, aber vor allem für euch als PatientInnen. Also damit ihr einfach ein bisschen besser wisst, was euch erwartet bei dieser Operation. Und wir starten mal direkt mit ein paar allgemeinen Fakten, damit ihr überhaupt wisst, was die Gallenblase überhaupt macht und wie die aussieht.
Wie sieht sie denn aus und wo liegt die überhaupt?
Also, die Gallenblase ist ein birnenförmiges Organ, ist aber sehr viel kleiner als die Birne in der Regel und sie liegt im Leberbett. Die Gallenblase nimmt von der Leber produzierte Verdauungssäfte auf, also ist ein Speicherorgan, und steuert dann nach der Nahrungsaufnahme die Ausschüttung der Gallensäfte in den Dünndarm.
Ganz genau. Die Risikofaktoren, X-Punkte, und das ist einmal Female, 40, Fat, Fertile, Fair und Family.
Es gibt aber auch weitere Faktoren, wie zum Beispiel Adipositas. Es gibt aber auch weitere Risikofaktoren, wie zum Beispiel Diabetes und auch Rauchen. Aber Rauchen ist eigentlich für jede Erkrankung ein Risikofaktor. Also man kann sagen, generell haben sehr viel mehr Frauen Probleme mit der Gallenblase als Männer. Ungefähr 30% Frauen und 15% Männer.
Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Luisa, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir einen Mann im OP hatten, dass das oft eine OP war, die ein bisschen mehr Komplikationen hatte.
Ja, das kann ich bestätigen. Erst jetzt am Freitag. Ich hatte erst gestern eine Gallenblasenoperation und das war wirklich sehr unschön und auch ein Mann.
Ja.
Die warten einfach immer super lange, um zum Arzt zu gehen und dann ist es halt schon wirklich kurz vor 23:30 irgendwie.
Also liebe Männer da draußen, rechtzeitig zum Arzt, das erspart euch einiges.
Ja, und damit kommen wir auch zu den Symptomen, denn das sind oft so kolikartige Schmerzen,
krampfartige Schmerzen, die sich ja so ein bisschen so anfühlen, als würde sich alles zusammenziehen. Ihr bekommt Fieber und ihr habt so einen Druckschmerz im rechten Oberbauch.
Das Ganze kann man entweder offen oder laparoskopisch operieren. Laparoskopisch wird es heutzutage eigentlich immer zuerst gemacht, weil das einfach ein paar Vorteile hat, wie zum Beispiel kleinere Hautschnitte, geringeres Wundinfektionsrisiko, geringere postoperative Schmerzen und auch eine schnellere Genesung.
Außerdem ist die Komplikationsrate viel geringer und der Winkel ist besser und vergrößert, also man hat eine bessere Sicht. Aber ihr wollt bestimmt wissen, wie ihr überhaupt auf diesem OP-Tisch liegt. Da werdet ihr nämlich auf einen geraden Tisch, also meistens ist es ein gerader Tisch gelegt und dieser Tisch hat Beinteile, die man etwas spreizen kann. Und ihr werdet in eine Antitrendelenburglagerung gelegt. Das heißt, ihr liegt intraoperativ, also während der OP, kopftief, sodass man eine bessere Sicht auf die Organe hat.
Wenn wir nämlich Antitrendelenburg lagern, rutschen die ganzen Bauchorgane so ein bisschen eben Richtung Kopf. Und da wir ziemlich weit oben operieren im Bauchraum, ist es besser für uns, weil wir dann besser an die Leber und auch an die Gallenblase rankommen und die Sicht einfach ein bisschen leichter ist.
Und wenn ihr dann da also so schön liegt, am Anfang liegt ihr einfach noch gerade dort, dann werdet ihr desinfiziert. Also der Bauchraum wird einmal mit einem Desinfektionsmittel gewaschen und desinfiziert. Ihr bekommt eine Abdeckung. In den meisten Häusern nimmt man eine Eintuchabdeckung. Es kann aber auch sein, dass ihr eine Viertuchabdeckung habt. Ihr werdet abgedeckt und dann geht's auch schon los.
Als allererstes ist es wichtig, dass wir nochmal ein Team-Time-Out machen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, bevor wir eine Operation starten. Da werden nochmal die wichtigsten Eckpunkte einer Operation genannt. Da prüfen wir auch nochmal, ob wir wirklich den richtigen Patienten auf dem Tisch haben. Und da werden Sachen besprochen wie, wenn es eine Seite zum Beispiel gibt, links oder rechts, dann wird das besprochen. Wie lange soll die OP ungefähr gehen? Erwarten wir einen großen Blutverlust? Ist alles steril gezählt und vollständig? Sind wir einsatzbereit? Bekommt der Mensch eine Antibiose? Und so weiter und so fort. Und wenn das erledigt ist, dann kann das operative Team auch wirklich richtig loslegen. Nach dem Team-Timeout geben wir die ganzen Kabel ab und wir testen nochmal unsere Instrumente, ob die wirklich alle funktionieren. Und dann bekommt der Patient schon den ersten kleinen Hautschnitt. Insgesamt werden ungefähr 3 Hautschnitte gemacht. Die sind alle 1 bis 2 Zentimeter lang, also wirklich klein. Und darüber werden Trokare gesetzt. Als allererstes müssen wir uns aber erstmal Platz schaffen, damit wir überhaupt in den Bauchraum reingucken können. Und dafür wird Gas in den Bauchraum insuffliert, also CO2 wird dann in den Bauchraum eingeführt und dadurch entsteht ein sogenanntes Kapnoperitoneum. Und das ermöglicht uns, dass wir dann eben besser in den Bauchraum reingucken können und auch ein bisschen Platz haben zum Arbeiten. Wenn das geschafft ist, machen wir uns einmal kurz ein Bild von dem, was uns im Bauchraum erwartet. Dafür gehen wir mit der Kamera rein und anschließend werden die weiteren Schnitte vorgenommen und wir können auch mit der Operation dann richtig starten und gehen mit den längeren Instrumenten rein und heben die Leber einmal an und darunter finden wir dann auch schon die Gallenblase. Für die Leute, die es ganz genau wissen wollen, wir befinden uns hier in dem Bereich des Kalott-Dreiecks, so nennt man diesen Bereich, in dem sich die Leber befindet und auch die Gallenblase. Jetzt kommt ein bisschen Wissen für die OTAs. Und zwar müssen wir uns hier jetzt 3 Strukturen darstellen. Das ist einmal der Ductus cysticus und die Arteria cystica. Die müssen später dann auch geklippt werden. Und dann stellen wir uns auch noch den Ductus hyalodochus dar. Den fassen wir aber nicht an, der muss bestehen bleiben.
Dann beginnen wir mit dem Ausschälen der Fecica fella, also der Gallenblase, aus dem Leberbett. Und das geschieht meistens mit einem monopolaren Haken. So, und wenn wir das alles gemacht haben, dann schauen wir noch, ob alles bluttrocken ist. Das geschieht auch manchmal mit einer Spülung, aber meistens kann man das schon ganz gut einsehen. Dann sind wir bei der Bergung des Präparats. Dies geschieht über einen Bergebeutel. Das ist ein, ja, ihr müsst euch so einen langen Stab vorstellen und vorne an diesem langen Stab ist ein kleiner Beutel, den man rausschiebt. Und da kommt dieses Präparat rein, also die Gallenblase, und wird über den Trokar, meistens über den etwas größeren Trokar, wieder rausgezogen. Manchmal gibt es da Probleme, da muss der Schnitt noch mal ein bisschen erweitert werden, aber oft funktioniert das eigentlich reibungslos. Dann wird das Präparat an die unsterile Saalassistenz abgegeben und diese schneidet dann die Gallenblase noch mal auf, entnimmt die Steine. Diese können nämlich vom Patienten meistens nach der OP mitgenommen werden und das wird auch gerne von den Patienten so angenommen und zu Hause dann gezeigt.
Die Gallenblase selber wird dann noch zur Pathologie geschickt, einfach damit die Klinik wirklich bestätigen kann, so hey, wir haben tatsächlich etwas gemacht. Wir haben die Gallenblase rausgenommen. Das ist mehr oder weniger vor allem die Absicherung für die Klinik. Manchmal gibt es dann noch eine Drainage. Das ist dieser Schlauch, der bei Operationen manchmal aus eurem OP-Gebiet rausguckt. Der soll dann einfach nochmal Flüssigkeiten und vielleicht auch ein bisschen Blut fördern und aus dem OP-Gebiet eben nach draußen befördern. Bevor wir euch dann zunähen, machen wir noch eine Zählkontrolle. Das ist ganz wichtig und ein großer Bestandteil von den Aufgaben einer OTA. Eine Zählkontrolle findet immer im Vier-Augen-Prinzip statt, also mit einer zweiten Person. Und dort werden alle Textilien und Nadeln, manchmal auch Instrumente, also die instrumentierende Person muss ihre Instrumente auch zählen, dann einmal gezählt und geguckt, ob alles vollständig ist, damit bei euch im Bauchraum auf gar keinen Fall etwas zurückbleibt. Anschließend gibt es dann nochmal ein bisschen Lokale. Also wir nehmen dafür meistens Robivacain und das ist einfach schön, weil wenn ihr dann auf wacht aus der Narkose, habt ihr natürlich auch ein bisschen Schmerzen in dem OP-Gebiet und das mildert das Ganze so ein bisschen. Dann gibt es eine Hautnaht und ein paar Pflasterchen. Wie gesagt, meistens sind es 3, vielleicht sind es bei euch auch 4, wenn ihr einen etwas größeren Bauch habt und dann könnt ihr auch schon langsam aufwachen.
Das hat sich jetzt alles ziemlich lang angehört, aber ich habe mal letztens auf die Uhr geschaut und da haben wir, glaube ich, genau 23 Minuten für diese OP gebraucht.
Okay, Katrin, und jetzt für dich die Frage, was ist euer Rekord? Komm,
da also, wird... Das war mein Rekord.
Also 23 Minuten ist der, oh krass, meine war 12.
Wow.
Papp, papp. Rein, raus.
12 Minuten?
12 Minuten, das ging so fix. Also es war auch eine schöne Gallenblase, wie aus dem Bilderbuch. Aber das ging richtig schnell, du. Also Schnittnaht, ne?
Ja.
Nicht mit Vorbereitungen und so.
Nee, 12
so.
Minuten habe ich noch nie, also haben wir noch nie ja, geschafft. Doch. Wow.
Aber gestern zum Beispiel hatte ich auch eine, die ging 1,5 Stunden, weil das war auch ein Mann und der hatte auch einen etwas größeren Bauch, sagen wir das mal so. Und das war so entzündet. Also ich weiß nicht, wie lange der gewartet hat und wie lange der Schmerzen hatte, aber das hat sich bei dem inzwischen, weil ich glaube, da sind auch Gallensäfte einfach schon ausgetreten, hat sich das zu einer Peritonitis entwickelt. Das ist eine Entzündung vom Bauchfell, also das, was euren Bauchraum und die Organe sozusagen zusammenhält. Und das sah wirklich nicht schön aus. Man sieht dann, wenn man in den Bauch reinguckt, dass überall so weiße Ablege sind.
Das gehört dann, Fibrinablagen, meinst du?
Genau, das gehört dann nicht hin. Und Gallenblase selbst war total verbacken mit der Leber. Also nicht so schön, dass man es einfach ausschälen kann, sondern es war wirklich eine blöde Sicht. Wir haben es laparoskopisch geschafft. Wir mussten nicht aufmachen. Darauf können wir gleich auch nochmal eingehen. Aber es war einfach, es war nicht schön. Nee. Wirklich nicht schön. Und ganz schwer auch diese wichtigen Strukturen darzustellen. Also wir haben uns da echt einen abgerackert, gespült, 6 Liter, ja.
Wow.
Und am Ende sah es dann aber für den Anfangsbefund relativ gut aus.
Ich glaube, das ist genau so ein Fall, wo dann eine Drainage auch gelegt wird, oder?
Genau.
Aber ich finde auch total interessant, kommen wir nochmal dazu, was passiert denn, wenn wir es laparoskopisch nicht operieren können? Also wenn wir intraoperativ merken, das kann jetzt hier nicht mehr minimalinvasiv über diese Kleinschnitte operiert werden, sondern wir müssen einen größeren Hautschnitt machen. Was machst du als erstes?
Ich würde erstmal darauf eingehen, wie der Schnitt aussieht. Und zwar ist das jetzt nicht, wie ihr vielleicht denkt, ein riesen Bauchschnitt von oben nach unten und ihr seid für euer Leben mit so einer riesen Narbe gezeichnet. Nein, der findet meistens so ein bisschen ja, so am Rippenbogen statt und geht ungefähr so lang wie euer Mittelfinger.
Also 10 cm.
Ja. Ja, Katrin, willst du darauf eingehen, was du als allererstes machst? Also für die OTAs ist das ganz wichtig. Wir nennen das Umsteigen und zwar halt eben von minimalinvasiv auf Offen-OP. Und vielleicht denkt man so, warum ist das denn jetzt so ein großes Ding? Also bei der Operation vielleicht nicht, aber es gibt Operationen, wo es dann zum Beispiel eine Blutung gibt und man tatsächlich ein bisschen Stress hat und das muss dann einfach schnell gehen. Da muss man einfach wissen, was fordere ich als allererstes an? Was brauche ich als allererstes an meinem Instrumentiertisch, damit wir hier weitermachen können?
Also ich würde mir auf jeden Fall erstmal Bauchtücher geben lassen. Das ist schon mal das allererste. Dann meine laparoskopischen Sachen natürlich weglegen, mir ein neues Sieb anfordern. Meistens, also wir haben bei uns auf dem Sieb schon zum größten Teil auch Dinge drauf gehabt, die man auch für das Umsteigeverfahren nutzen können.
Ja, so Kleinkram, ne? So ein paar Haken.
Genau.
Chirurgische Pinzette, Schere.
2 Organfasszangen sind bei uns auch mit drauf. Genau. Deswegen ist das Umsteigen bei uns jetzt nicht so ein großer Akt gewesen, aber in vielen Häusern muss man sich nochmal ein extra Sieb dafür anfordern.
Ihr fordert euch dann meistens ein Grundsieb an. Da ist alles Wichtige drauf, was man so braucht für Bauchoperationen. Wir gehen jetzt nicht auf die ganzen Instrumente ein, die ihr euch da rauslegen müsst, aber man muss da schon schnell sein, sich das Sieb halt anfordern, hinstellen und dann einmal ganz schnell raussuchen, was man so einfach braucht. Und das ist natürlich erstens ein Hautmesser, weil ihr wollt ja einen neuen Schnitt machen. Meistens braucht man dann auch Haken, ne, um sich das Gewebe, die Haut am Bauch einfach so ein bisschen aus dem Weg zu schaffen und tatsächlich reingucken zu können. Und dann braucht man vielleicht ein paar längere Pinzetten, man braucht eine Schere, man braucht Strom für offen operativ, also monopolaren Strom und Fasszangen.
Fasszangen, also Organfasszangen meinst du wahrscheinlich.
Ja.
Genau, und dann ist es eigentlich auch meistens eine schnelle Sache.
Würde ich auch sagen. Also sobald der Bauch auf ist, ist die Sicht halt auch klar, weil man hat es direkt vor sich und laparoskopisch dauert in der Regel auch einfach generell ein bisschen länger, weil man da nicht so gut ans Organ rankommt. Das muss man auch einfach ein bisschen üben, das Handling von diesen Instrumenten. Und wenn der Bauch auf ist, dann kommt man überall halt ein bisschen besser ran. Das ist dann auch ein bisschen grobmotorischer.
Hast du dann den Fall schon gehabt, dass ihr dann intraoperativ auch röntgen musstet?
Ja, hatte ich auch. Aber ich glaube, in meiner ganzen Laufbahn nur 1 oder 2 Mal.
Ja.
Und du?
Nee, ich noch nicht.
Nee?
Also als Springer, also nicht am Tisch, bin dann dazugekommen. Sowieso sehr wenig OPs gehabt, wo wir umsteigen mussten.
Ich hatte auch noch nicht so oft welche. Ich hatte schon welche, aber nicht oft. Ich immer Glück gehabt. Ich finde das auch, also ich hatte das öfter als Springer als als instrumentierende Kraft. Ich finde das auch immer irgendwie nervig. Also es ist natürlich schön, wenn man in einer Klinik arbeitet, wo halt auf diesem laparoskopischen Sieb dann tatsächlich auch ein bisschen was drauf ist, um direkt weiterzumachen so. Und das ist ja eigentlich immer gegeben. Aber wenn nicht, stelle ich mir das super stressig vor.
Ja, vor allem, wenn du dann das Röntgengerät holen musst und du musst eigentlich, weiß nicht, gefühlt nochmal 2 Kilometer laufen, um überhaupt ein Röntgengerät zu bekommen.
Dann brauchst du eine Abdeckung. Da musst du erstmal diesen Mikturm wegfahren, die ganzen Kabel und sowas. Also das bedeutet wirklich Stress.
Ja.
Und da ist man als Springer echt gut bedient. Da musst du laufen und auch einen Plan haben von den Sachen. Also deswegen würde ich sagen, sind OTAs, es ist auch so eine Sache, das hat sich bei mir richtig krass verändert seit der Ausbildung. Ich bin viel strukturierter geworden, auch in meinem Privatleben. Und das ist auch etwas, das ich zum Beispiel an meinen Freunden oder an meinem Partner manchmal bemängel, dass sie im Alltag gewisse Schritte nicht vorplanen und nicht so einen Fahrplan haben. Was mache ich als erstes, als zweites, als drittes, als viertes?
Aber hast du das wirklich auf dein Privatleben umgelegt?
Ja,
das
hab richtig ich gar krass. Nicht. Fängt morgens an beim Kaffee machen. Ich versuche so viel Zeit zu sparen.
Ich glaube, das hat nichts mit OTA
Meinst
zu tun.
Meinst du?
Das ist einfach deine Charakter.
Hey, dann habe ich aber einen richtig krassen
Du kriegst ja sogar die Krise, wenn deine Blume hier irgendwie anders steht als vorher.
Ja, stimmt. Ich habe so ein bisschen Kontrollzwänge da. Also ich versuche bei Kleinigkeiten schon Zeitersparnis zu schaffen.
Yeah.
Ne? Ich will so effizient wie möglich sein. Das habe ich schon krass in meinem Privatleben. Das war früher aber nicht so. Also ich war früher eine sehr, ich würde sagen, unorganisierte Person. Ich habe andauernd Sachen vergessen, verloren, vertüdelt und war auch, ja, ich würde sagen, generell bin ich ein Freigeist, aber ich hatte halt Probleme mit diesen Dingen. Und in der OTA-Ausbildung musste ich mich dann wirklich doll damit auseinandersetzen. Ich hatte immer Zettel dabei, habe mir früher auch die Schritte aufgeschrieben. Also so, das ist wichtig, danach das. Und irgendwann habe ich das so verinnerlicht und glaube ich halt wirklich auch auf mein Privatleben übertragen, dass ich das jetzt fast immer mache.
Also hast du Lernzettel im Kopf, ja?
Nee, nicht. Das funktioniert schon
Aber
automatisch.
Ist es bei dir so ein visuelles Lernen? Also lernst du durch Dinge, die du dir aufschreibst oder aufmalst? Bei mir ist es nämlich eher so diese praktische Erfahrung. Ich lerne nur über praktische Erfahrungen. Also natürlich lerne ich auch über visuelle Dinge, aber ich lerne besser über praktische Erfahrungen.
Also kann ich so nicht beurteilen. Jetzt würde ich sagen, ja, ich lerne auch über praktische Erfahrungen eher, aber einfach, weil ich auch schon Grundstock an Wissen habe, jetzt auf meinen Beruf bezogen. Und in der Ausbildung war es so, dass ich gar keine andere Möglichkeit hatte, als visuell zu lernen, weil die sehr streng waren mit, wann lassen wir Leute an den Tisch? Und da musste man erstmal den OP-Verlauf.
Ich finde, das hat sich auch total geändert.
Das hat sich super doll
also,
geändert.
Gefühlt werden die ja schon im ersten Einsatz also ganz oft an den Tisch gestellt.
Ja.
Was ich persönlich auch gar nicht schlecht finde, weil ich auch denke, darüber verstehen sie es besser.
Also ich finde es immer schön, wenn dann noch eine zweite Person halt am Tisch ist, die sich im Hintergrund hält. Einfach, falls etwas sein sollte, Das ist einfach schön für den Patienten, finde ich. Also wenn man zu dritt im Saal geplant ist, dann kann man das, finde ich, immer machen, dass man sich eine Auszubildende mit an den Tisch holt.
Ja.
Finde ich auch schön. Man lernt so einfach am schnellsten und auch am besten. Aber es war bei mir damals nicht so.
Bei mir auch. Und ich habe sogar eine Kollegin gehabt, die auch ihre Ausbildung gemacht und dieser besagte Praxisanleiterin hat ihr vorgegeben, dass sie sich nur an den Tisch stellen darf, wenn sie vorher komplett die ganze OP ausgearbeitet hat und nochmal ihm erklärt hat, was die Anatomie ist, wie gelagert wird, welche OP-Schritte da auf sie zukommen. Und wenn sie das nicht alles ausgearbeitet hat, das war eine Ausarbeitung von, weiß nicht, 5, 6 Seiten schriftlich, dann durfte sie sich nicht an den Tisch stellen.
Krass. Also ich musste das nicht schriftlich machen, aber ich musste es mündlich wiedergeben, bevor ich mich für eine Operation an den Tisch stellen durfte. Ich musste mir den Patienten angucken, ich musste wissen, wie alt, was für Risikofaktoren, lalalala. Und ich musste diese OP auch selber gerichtet haben, ne?
Ja.
Also am besten schon am Vortag und auch ja alles im Saal schon mal vorbereiten, sonst habe ich mir das sozusagen nicht verdient.
Ja.
Das war wirklich anders noch und wir reden hier über was? 4 Jahre, 5 Jahre? Aber in dieser Zeit hat sich, finde ich, extrem viel geändert. Also wenn ich jetzt sehe, wie, ich sag mal so, Auszubildende inzwischen an den Tisch kommen. Ich freue mich für die.
Mhm.
Ich finde, ich habe gar kein Problem damit, aber für mich selber denke ich immer so, krass, das war nicht immer so.
Aber das habe ich mich auch gefragt. Meinst du, die Qualität leidet darunter? Weil ich habe oft das Gefühl gehabt, wenn ich mich zum Beispiel darauf vorbereiten musste, habe ich auch für mich nochmal was damit mitgenommen und das auch besser verstanden, was da überhaupt passiert. Mittlerweile ist es so, es wird kaum noch Anatomie abgefragt.
Mhm.
Es wird Qualität, die hinter dem eigentlichen Instrumentieren steht, nämlich, dass du ein
eigentlich schon Bescheid weißt, bevor der Operateur dir sagen muss, okay, ich brauche jetzt die Pinzette oder die Schere, dass du es in der Hand hast, um damit es einfach schneller geht, das gerät irgendwie in Vergessenheit.
Ich glaube, das ist Typsache und auch so ein bisschen eine Frage von, wie willst du oder wer willst du auf der Arbeit sein? Und am Ende des Tages denke ich mir, das ist auch ein bisschen Aufgabe der Schule, das dann abzufragen. Mhm. Durch die Prüfungen, durch die Tests und so weiter.
Ja.
Was ich auch ganz krass finde, mir hat letztens eine Auszubildende auf Instagram geschrieben. Ich muss ja auch noch antworten, aber ich habe mir das schon mal durchgelesen und war voll verwirrt, weil sie hatte mich gefragt, wie sie mit einer Situation umgehen soll, weil sie in einem kleineren Haus gelernt hat und nur laparoskopische OPs gemacht hat. Die ist aber jetzt fertig und hat jetzt Angst vor offen chirurgischen Operationen und davor, dass sie Blut nicht richtig sehen kann und ab kann. Das hat mich so verwirrt. Ich musste gestern Abend nach der Arbeit, habe ich das gelesen und musste dann auch echt erstmal drüber nachdenken, so, ist das überhaupt möglich?
Naja, also...
Aber kann das sein, dass man eine Prüfung schon als OTA abschließt, ohne jemals eine offen chirurgische Operation gemacht zu haben?
Naja, der Trend geht ja schon dahin, dass man alles minimalinvasiv macht.
Wie hast du denn dann Osteosynthesen vielleicht gemacht?
Stimmt.
Hä?
Vielleicht hast du...
Also da stand wirklich explizit, ich habe Angst dass ich Blut nicht sehen kann. Ein bisschen mehr Blut halt als bei laparoskopischen Operationen. Mhm. Und meinst du, man gewöhnt sich daran? Hat mich so verwirrt. Ich wusste gar nicht, was ich schreiben soll. Deswegen habe ich es halt erstmal auch nicht gemacht, weil ich so dachte, hä?
Ja, aber ich will, eigentlich geht's nicht.
Nee, oder? Also du musst doch...
Nee, bei mir willst du ein OSG instrumentieren, ja, zum eben. Beispiel einen distalen Radius, ohne dass du...
Ja, dann frage ich mich, hat man das noch nie gemacht? Aber wie kann man denn eine OTA-Prüfung abschließen, wenn man noch nie einen Radius gemacht hat?
Ja.
Das geht doch gar nicht, oder?
Ich denke nicht. Du musst ja verschiedene Fachabteilungen durchlaufen.
Naja.
Ich würd nochmal nachfragen.
Also, das war's mit Sageflüster für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Aber mich würde das richtig interessieren, weil es ja heute sehr, sehr fachlich war.
Genau.
Also ist das, was ihr wollt? Oder wollt ihr auch noch so ein bisschen, ja, so allgemein private Dinge hören? Also mich würde das wirklich interessieren, weil ich habe immer das Gefühl, wenn es zu fachlich ist, dann wird es irgendwann langweilig.
Genau, mich würde auch interessieren, ob euch das jetzt zu steif war und ob wir vielleicht das ein bisschen lustiger erzählen sollen. Wir haben natürlich auch Angst, weil
da komme nämlich ich ins Spiel.
Da kommst du ins Spiel, ja. Aber ich bin da auch immer ganz vorsichtig mit, weil mir wurde auch schon mal nachgestellt, dass ich unseren Beruf ins Lächerliche ziehe. Und das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Also deswegen rede ich vielleicht...
Wer hat dir das denn gesagt?
Weißt du nicht mehr, ich habe den Brief sogar aufbewahrt.
Oh, stimmt.
Ja.
Ah, da sind wir wieder bei dem besagten Arbeitgeber.
Also deswegen bin ich inzwischen sehr vorsichtig geworden in meiner Wortwahl, wenn ich über fachliche Dinge rede.
Weil genau das ist es ja nicht. Also wir haben ja irgendwann, oder du hast irgendwann mit Social Media angefangen, ich irgendwann genauso, um über den Beruf aufzuklären.
Ja, und ich finde, eigentlich kann man das auch witzig machen, aber ich merke zum Beispiel auch, alter Schwede, wenn ich Leute, jetzt mal ein bisschen Privates hier, ne? Wenn ich feiern gehe, ja, ich gehe auch feiern, Leute, ja, ich trinke auch Alkohol und vielleicht trefft ihr mich mal in einem Club. Manchmal gucken mich die Leute an und sind total schockiert, dass sie mich da jetzt treffen, dass ich Alkohol trinke, dass ich vielleicht auch betrunken bin, vielleicht so eine Vorbildsfunktion bin für manche, aber ich habe wirklich auch schon mal so einen Spruch abbekommen, so, ja, krass, ich hätte nicht gedacht, dass du so eine bist. Muss Montag
ich
auch wieder arbeiten.
Ich bin so eine, doch genauso eine bin ich.
Und eine Sache, Leute, die im OP arbeiten, die trinken oft viel. Die gehen gerne, wenn sie frei haben, auch mal richtig schön aus und auf die Kacke.
Ich weiß, das hat nichts mit dem OP zu tun.
Doch.
Das hat doch
nein.
Die Menschen.
Allein schon die Medizinstudenten, was die für Party schmeißen. Also da wird zwar richtig viel gelernt und man hat vielleicht auch später einen anstrengenden Job und reißt was, aber der Fun-Part darf nicht fehlen.
Nirgendwo darf der fehlen.
Ja. So viel dazu.
Ja, also mir hat's Spaß gemacht, Luisa.
Mir auch. Genau, und feedbackt uns gerne, wie ihr das so fandet, ob ihr euch das ein bisschen lockerer wünscht, bisschen kürzer, nicht so mit so Fachbegriffen vielleicht, oder wünscht ihr euch mehr Fachbegriffe, mehr Anatomie? Wir haben versucht, das so eine goldene Mitte zu finden. Also, hiermit wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Das war's mit Sageflüster für heute.
Wenn es euch gefallen hat, sagt's weiter. Wenn nicht, dann sagt uns gerne warum. Und denkt daran, was im OP passiert, bleibt meistens nicht da. Bis nächste Woche.